Jennifer McLaughlin hätte die erste Person sollen sein, die mit der Todeskapsel Sarko in den Tod gegangen wäre. Ihre Erfahrungen mit der Organisation und den Menschen rund um Sarko sind aber mit ihren Vorstellungen von einer letzten Reise und der Zeit davor stark auseinandergegangen. Was wirft sie der Organisation vor? In dieser Folge geht es um Suizid. Wenn dich das Thema triggert, dann lass bitte nicht weiter. Und falls du Hilfe brauchst oder jemand, der dir zulässt, dann tu dich doch bitte an die dargebotene Hand unter der Telefonnummer 143 wenden. Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», den Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin hier mit unserem Reporter, mit Andreas Maurer. Hi Andreas.
Hallo Joël.
Jennifer McLaughlin. Andreas, wer ist die Person, um die es geht?
I'm Jennifer from Alabama, United States. This is my little story.
Das ist eine 55-jährige Frau aus Alabama, Vereinigte Staaten, die in der Unternehmenskommunikation geschafft hat und eine Redenschreiberin war. Sie hat gesagt, das war eigentlich das Einzige, was sie richtig hat können in ihrem Leben.
Schreiben und reden.
Und formulieren und kommunizieren. Ich glaube, sie hat keine Kinder. Sie hat einen Hund, der ihr wichtig ist. Aber nicht allzu viel, nicht ein richtig soziales Netz. Sie hat einzelne Freunde gehabt, aber nicht viele enge Freundschaften.
Also eher ein bisschen eine isolierte Person.
Ja. Yeah.
Und Jennifer ist krank.
Sie hat 2017 mit einer Blutvergiftung angefangen. Eigentlich ja harmlos, was in den meisten Fällen glimpflich verläuft. Aber bei ihr ist das ganz schlimm geworden. Und dann ist so ein bisschen eins zum anderen gekommen. Am Schluss hat sie eine Nervenkrankheit gehabt, wo sie hat das Gefühl in den Händen und Füßen verlieren und gleichzeitig so unkontrollierte Schmerzen ihr gemacht hat. Zudem hatte sie Nierenprobleme und war auf Dialyse angewiesen. Und durch all die Medikamente ist sie dazu noch schwer übergewichtig geworden und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und hat eigentlich gemerkt, ihr Leben besteht nur noch darin, mit dem Rollstuhl von Spezialistin zu Spezialist zu fahren.
Ach, also so eine Abwärtsspirale, etwas ist passiert und nachher ist eigentlich ein Unglück nach dem anderen
gekommen. Genau. Und sie hat wie keinen Ausweg gesehen, obwohl es für die einzelnen Probleme vielleicht Lösungen gibt, aber alles zusammen hat er keine Perspektive mehr gegeben.
Und sie hat in dem Sinn dann entschieden, ihr Leben ist für sie nicht mehr lebenswert.
Sie hat dann selber einen Suizidversuch gemacht, und zwar mit Pinienkernen, weil sie ist früher sehr allergisch gesehen. Eigentlich sie sagt tödlich allergisch drauf und hat gedacht, das ist ein Weg zum Leben nehmen, aber sie hat dann gemerkt, dass sie die Allergie nicht mehr hat.
Und stattdessen hat sie was entschieden?
Sie hat einen Zeitungsartikel gesehen, der ein neues Projekt vorgestellt hat, nämlich die Suizidkapsel Sarko. Und sie war ganz angezogen von dieser Idee.
Sarko, das ist die Todeskapsel, die wir in den letzten Monaten ganz viel darüber gelesen und berichtet haben.
Das ist die Idee von einem australischen Arzt, der heisst Philipp Nitschke, ist 77 Jahre alt und hat eigentlich schon sein ganzes Berufsleben Lösungen gesucht, wie Leute können ohne ärztliche Hilfe sterben. Er ist eigentlich so ein Physiker auch, der immer getüftelt hat an Maschinen, wo die Menschen per Knopfdruck nach eigenem Entscheiden können ihr eigenes Leben beenden.
Und wie sieht dann so ein Suizid in der Sarko-Kapsel aus?
Also die Maschine selber ist... sieht aus wie ein futuristisches Plastikgefährt. Es soll ja auch so ein bisschen vermitteln, man fährt mit dem dann ins Universum oder wo auch immer hin. Hat auch der Übername Tesla der Sterbehilfe. Und funktioniert eigentlich so, dass die Leute, die wollen brauchen, bekommen einen Code. Und mit dem können sie, also sie legen sich rein, machen den Deckel zu, können dann ein Computerprogramm aktivieren. Und dann müssen sie ein paar Fragen beantworten, dann drücken sie einen Knopf. Die Kapsel füllt sich mit Stickstoff und so soll Machines können ohne grosse Schmerzen in einer relativ kurzen Zeit sterben.
Und Jennifer hat entschieden, das ist die Form von Suizid, die für sie passt.
Genau, sie hat sich das so vorgestellt, dass wenn dann das Stickstoff in die Kapsel fließt, dass sie dann mitten in der Natur kann sterben.
Und wie geht Jennifer da jetzt vor mit ihrem Suizidwunsch?
Sie hat sich dann bei dieser Organisation gemeldet. Und hat gedacht, das klappt wahrscheinlich nicht gerade sofort. Sie ist da wahrscheinlich auf einer langen Warteliste, weil es gibt weltweit Interessenten für das. Aber sie hat dann gestaunt, was sie erfahren hat, dass sie ausgewählt worden ist als Kandidatin Nummer 1, die das Projekt testen könnte. Und sie hat dann gesagt, hey, ich will das, ich habe es gar nicht so dringend, also schon dringend, aber andere haben sicher noch ein grösseres Bedürfnis oder einen dringenderen Wunsch. Und ihr ist dann gesagt worden, dass sie sich auch geeignet dafür, wie sie sich gut ausdrücken kann. Und von dem her wäre sie auch eine gute, sozusagen eine gute Werbebotschafterin für die erste Inszenierung.
Aha, ich hätte nämlich gerade gedacht, gut können sich artikulieren ist, würde man ja meinen, in dem Zusammenhang, man hat kein Auswahlkriterium.
Da muss man halt wissen, dass Exit International ist eigentlich eine riesengroße PR-Organisation. Die sind mit der Weltpresse vernetzt und sind sehr geschickt darin, so Ereignisse inszenieren, dass die ganze Welt davon erfährt. So war es dann auch mit dem ersten Einsatz in der Schweiz gewesen. Und für das braucht man halt dann auch für Reportagen Leute, die sich dort können glaubhaft erklären und eigentlich sympathisch und überkommen.
Und das tut Jennifer?
Grundsätzlich ja, sie kann sich gut ausdrücken und ist überlegt und hat einen ruhigen Zugang zu diesem Thema.
Wie hat die Reise für Jennifer gestartet in die Schweiz, in die Todeskapsel?
Sie ist zuerst nach Amsterdam geflogen, weil Exit International ist zwar ursprünglich eine australische Organisation, aber der Gründer Philipp Nitschke ist dann mit seiner Frau Fiona Stewart, die auch führend tätig ist in dieser Organisation, in die Niederlande umgezogen. Die wohnen dort auf einem Hausboot und haben dort auch den Hauptsitz von der Organisation. Mhm. Der Grund dafür ist, dass in Australien sind die Gesetze sehr streng und dort haben sie zu viel juristische Gegenwind gehabt und darum haben sie sich in die Niederlande verlegt.
Und was macht dann Jennifer in den Niederlanden?
Dann hat sie dann dort Kontakt aufgenommen und haben die ersten Gespräche stattgefunden, hat dann dort ihre Betreuer kennengelernt und ist dann mit denen in die Schweiz gekommen.
Die Betreuer sind die sie dann auf die letzte Reise quasi begleitet.
Genau.
Und dann war es auf einmal nicht mehr so gewesen, wie sich das Jennifer vorgestellt hat.
Im Rückblick erzählt sie, dass sie davon ausgegangen ist, dass es ein paar Interviews wird geben. Quasi kaum nach ihrer Ankunft hat Exit International sie mit einem Journalist zusammengebracht. Dann hat sie gedacht, ja, das gehört dazu. Dann hat sie dem Auskunft gegeben. Sie hat auch die Medienkontakte eigentlich immer angenehm gefunden. Hat es interessant gefunden, mit diesen Journalisten zu reden. Mhm. Aber das ist ihr dann viel zu intensiv geworden. Die Begegnungen sind immer weitergegangen, seit sie alles abgemacht.
Also mehr Interviews, wie es für sie eigentlich angenehm gewesen wäre.
Mehr und länger. Und wenn sie sagt, sie hat abgemacht gesehen, dass sie einen Journalist am Bahnhof trifft, hat dann der Journalist dort sie einfach verkabelt und sie mit ihr mitgelaufen bis in die Wohnung.
Mhm. Also ein bisschen übergriffig.
Im Rückblick empfindet sie das als übergriffig. Damals, im Moment, hat sie sich nicht dagegen gewehrt. Weil im Rückblick erzählt sie, sie war zwar nicht so wohl dabei, aber sie hat eigentlich mitgemacht, wie sie ihr Projekt Suizid in der Schweiz nicht gefördert und hat ihm eigentlich alles untergeordnet.
Du sagst im Rückblick, wo tut sie dann rückblickend auf diese Zeit zurückblicken?
Die Schweiz am Wochenende hat ein Video von ihr veröffentlicht. Jetzt müssen wir einen Sprung machen in der Geschichte. Sie hat dann später nämlich entschlossen, dass sie nicht mit Exit International und The Last Resort, das ist der Schweizer Ableger von dieser Organisation, in dem Sarko will sterben, sondern ist dann zu einer anderen Schweizer Suizidhilfeorganisation gegangen. Und dort hat sie kommuniziert, dass sie das Bedürfnis hat, ihre Geschichte der Öffentlichkeit zu erzählen. Und hat sie dann kurz vor ihrem Tod ist sie vor einer Videokamera gesessen und hat ihre Geschichte erzählt.
Also das heisst, wir hören eigentlich die Stimme von einer Toten.
Genau.
Sind die vielen Pressetermine, die Jennifer in dieser kurzen Zeit vor ihrem Suizid hat müssen oder hat sollen warnen, das Einzige, was sie Sarko vorwirft?
Nein, das hat sie eigentlich ausgehalten. Und sie hat wie realisiert, das gehört zum Spiel dazu. Sie hat das eigentlich mitgemacht und hat sich darum auch nicht beklagt. Ich glaube, sie hat sich schon im Moment dann unwohl gefühlt dabei, aber im Rückblick bewertet sie es anders, als sie es damals wahrgenommen hat. Sie hat damals, glaube ich, noch versucht, sich gut dabei zu fühlen. Und erst im Nachhinein hat sie gemerkt, dass sie ausgenutzt worden ist. Das endgültige Vertrauen in The Last Resort und Exit International hat sie aber wegen etwas anderem verloren.
Wegen was?
Eigentlich hat die ganze mediale Inszenierung ist erst geplant, dass das nach ihrem Tod publik gemacht wird.
Also quasi eine Sperrfrist für all die Journalisten, die sie getroffen hat, auf ihren Todestag.
Genau. Die NZZ hat dann aber Wind bekommen von diesen Plänen. Ich glaube, Philipp Nitschke hat in einem internen Forum das bekannt gemacht und die NZZ hat von dort dann Indizien gehabt, dass das jetzt dann in der Schweiz stattfinden könnte und hat die Pläne publik gemacht und durch das ist dann in der Schweiz die mediale Diskussion hat dann früher gestartet, als die Organisationen das haben wollen und ist dann auch ausser ihrer Kontrolle geraten. Es haben sich dann mehrere Staatsanwälte gemeldet, die gesagt haben, in ihren Kantonen wird das juristische Folgen haben, während sich Exit International und Last Resort immer auf den Standpunkt gestellt haben, dass das rechtlich kein Problem sei. Und dann hat Jennifer McLaughlin von einem Journalist einen Link bekommen zu einem Artikel in der Daily Mail, der die Schweizer Medienberichte zitiert. Und da kommt auch der Staatsanwalt von Schaffhausen vor, der sagt, alle, die hier mitwirken, müssen mit Strafverfolgung rechnen. Und in Schaffhausen hat sie wollen sterben. Mhm. Die Organisationen haben ihr das aber nicht mitteilt, weil sie wollen schützen davon. Sie sagen, sie stellen sich auf den Standpunkt, sie ist ja dann tot, sie muss sich nicht um das kümmern, sie soll sich auf ihr eigenes Lebensende konzentrieren. Sie selber hat sich aber auf eine Art verroten gefühlt. Ich glaube, sie hat auch um ihre Betreuer Angst gehabt. Mit dem hat sie sich sehr gut verstanden. Mhm. Und dass dann der wahrscheinlich verhaftet wird, wenn sie stirbt, das hätte sie nicht wollen. Und durch das hat sie dann das Vertrauen verloren und hat den Kontakt beenden.
Also der erste Einsatz von dieser Todeskapsel Sarko, wo gleichzeitig der Todestag war, von der Jennifer, hätte verheimlicht werden oder geheim bleiben, bis es so weit ist.
Die Öffentlichkeit hat davon erfahren, was sie schon tot war. Mit möglichst viel positive Medienbericht, sodass, falls es dann tatsächlich doch noch zu einer Strafverfolgung kommen würde, dass dann die Öffentlichkeit schon auf der Seite wäre von diesen Suizidhilfeorganisationen und vielleicht würde sagen, oh, das sei ein konservativer Staatsanwalt, der die gesellschaftlichen Trends nicht erkennt.
Und jetzt ist das in den Medien. Also der Jennifer, ihr gewählter Todestag, ist in den Medien. Wie geht es für sie weiter?
Das Datum war nicht bekannt, aber ihr Vorhaben und also der erste Einsatz war ein Thema und vor allem auch die drohende Strafverfolgung.
Mhm. Und wie geht es von da weiter mit der Jennifer, ihrer Reise?
Sie hat sich dann beschwert und hat den Organisationen signalisiert, dass sie nicht mehr mitmachen will. Und man könnte dann denken, dass sie sich um sie kümmern und schauen, was man für Lösungen finden und die Übung abbrechen und sich für eine andere Lösung engagieren. Aber das war nicht so. Wir haben eine Kurznachricht publiziert, die Philipp Nitschke ihrem Betreuer geschickt hat, der damals noch für die Organisation tätig war. Der ist einfach kurzfristig eingesprungen, hat sich dann aber mit ihr überworfen. Und dort schreibt Philipp Nitschke, der Betreuer soll die Jennifer jetzt sofort lokieren.
Warum denn das?
Ganz klar ist es nicht. Was bekannt ist, ist, dass Exit International und Last Resort haben eine Vermisstmeldung publiziert und haben gesagt, die Jennifer McLaughlin ist verschwunden gegangen und die Polizei würde bestätigen, dass sie verschwunden gegangen ist. Und gleichzeitig haben sie behauptet, sie haben so schwere psychische Probleme, dass sie nicht können Suizid begehen mit ihrer Organisation. Das heisst, sie sind nicht zurechnungsfähig.
Also für die Organisation Sarko wird die ganze Situation ein bisschen unangenehm und sie versuchen sich jetzt ein bisschen aus dem rauszuschlagen.
Genau, und gleichzeitig haben sie wahrscheinlich Wind davon bekommen, dass Jennifer McLaughlin mit einer anderen Suizidhilfeorganisation in der Schweiz sterben will. Und mit dem greifen sie natürlich auch die an, wenn sie sagen, die Frau können wir nicht in den Tod begleiten, weil sie nicht urteilsfähig ist, dann können das ja die anderen auch nicht.
I just don't think they're good people. And I don't say that about people. I'm not a judgy girl. But I can say in all honesty, I don't believe they're good people. Choosing to end your life voluntarily is one of the most profound decisions you'll ever make. And I beg of you, I implore you.
Also sie sagt in dem Einspieler, sie hofft, niemand müsse erleben, was sie erlebt hat, und das sagen keine guten Menschen bei Sarko. Wenn du es zusammenfassen müsstest, Andreas, was sind die drei grossen Kritikpunkte, die sie hat?
Dass es der Organisation in erster Linie um sich selber geht. Sie will sich medial inszenieren und es geht ihr eigentlich nicht um die Person, die eigentlich seit im Zentrum steht. Und dass sie doch von den Organisationen medial und auch finanziell ausgenutzt worden sind.
Wie viel hat dann Jennifer gezahlt?
Das weiß man nicht genau. Sie hat, als sie in den USA abgereist ist, hat sie alles verkauft, was sie hat, auch ihr Auto. Und ist mit 40'000 Dollar auf dem Sparkonto in die Schweiz gekommen. Mhm. Und am Schluss hat sie nichts mehr gehabt. Sie hat selber auch in teuren Hotels gewohnt, weil sie hat gesagt, sie braucht eine Klimaanlage, weil sie durch ihre Krankheit zu heiß hat. Mhm. Aber sie sagt, sie hat gleichzeitig auch einen Teil der Reise der Organisationen gezahlt und auch von Journalisten.
Hat die Organisation Sarko auf das Video von der Jennifer mit all diesen Vorwürfen reagiert?
Also Sarko ist die Maschine und die Organisation heisst Exit International oder The Last Resort. Und die bestreiten alles. Die sagen, Jennifer McLaughlin ist eine Lügnerin. Sie stützen sich dabei auf Nachrichten von ihr, wo sie sich umschwänglich bedankt für die Hilfe und für die Unterstützung. Und dazu muss man aus meiner Sicht wissen, dass sich ihre Wahrnehmung halt geändert hat. Dass sie halt sich überschwänglich bedankt hat, weil das in dieser Zeit für sie so gestumme hat. Oder sie hat das so kommunizieren und heute kommuniziert sie anders. Und aus meiner Sicht denke ich, mir ist es wichtig zu wissen, das ist ihre Wahrheit, mit der sie gestorben ist, und das ist keine gute Wahrheit. Gleichzeitig muss man aber auch klar machen, ja, sie hat widersprüchlich kommuniziert. Es ist nicht ganz genau immer zu sagen, was stimmt und was nicht. Das war für beide Seiten nicht einfach gewesen. Und das zeigt auch, wie schwierig so eine Vorhaben kann sein und wie sorgfältig man muss da arbeiten, wenn so Missverständnisse auftreten, dann geht halt alles schief.
Wie bewertest du das als Journalist, der sich viel mit Suizid und Sterbehilfe beruflich auseinandersetzt, dass man so viele Medienmenschen Zugang gewährt zu einer Person, die eigentlich bald in den Tod geht?
Grundsätzlich finde ich das nicht falsch. Wenn es für Jennifer McLaughlin stimmt, dann kann das eine gute Sache sein. Ich finde, es ist gut, dass man das transparent macht. Das ist eigentlich in so einem heiklen Bereich ist eigentlich so viel Öffentlichkeit wie möglich ist gut. Dann weiß man genau, was passiert ist. Mhm. 2018 ist Exit International eigentlich das erste Mal gross medial präsent in der Schweiz. Dann ist ein 104-jähriger Australier namens David Goodall in die Schweiz gestorben, der eigentlich gesund war. So gesund man kann sein, wenn man 104 Jahre alt ist. Aber er hat gesagt, ihm reicht das nicht. Und das ist dann, damals ist die mediale Inszenierung gelückt. Da sind australische Filmteams gekommen, amerikanische Medien, auch die US-Agentur Associated Press ist dabei gewesen, die jetzt auch wieder dabei gewesen wäre. Mhm. Und die haben eigentlich eine glückliche Geschichte erzählt von diesem alten Mann, der zwar ein bisschen weit muss reisen, nämlich um die ganze Welt, aber am Schluss eigentlich friedlich und glücklich in der Schweiz sterben. Und dort ist eigentlich die PR-Arbeit aufgegangen. Aber es war eigentlich nicht nur für die Organisation gut gewesen, es war eigentlich auch für die Öffentlichkeit ein Gewinn gewesen, zu erfahren, was so eine Reise bedeutet. Und für David Goodall, dem hat das gut getan, am Schluss noch seine Geschichte erzählen. Und von dem her denke ich, es kommt immer darauf an, wie man die Inszenierung macht. Wie erzählt man es, wie stellt man es dar? Und auch, es ist natürlich ganz schwierig, wie geht man mit diesen Leuten um? Es hat sich kaum jemand schon üben in seinem Leben, wie ist es, mit der Weltpresse Interviews zu geben. Also es ist eine Situation, die quasi für jeden Menschen eine Überforderung ist. Und
wie Extremsituation.
Genau. Und eine Extremsituation in einer Extremsituation, das ist ganz schwierig und braucht vor allem ein Fingerspitzengefühl. Aber wenn das funktioniert, ist das eigentlich nicht per se schlecht.
Dankeschön, Andreas, für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, ein Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein breiteres Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Schön, habt ihr zugelassen. Bis zum nächsten Mal.